Wenn man in der Geschichte zurückblättert von der Schweizer Garde, es hat ja nicht nur eine gegeben, sondern es hat mehrere gegeben, so dann stößt man auf Städte wie Avignon, Bologna, Ferrara, Pesaro und vor allem eben die päpstliche Schweizer Garde in Rom. Die ist gegründet worden im Jahr 1506 unter dem Papst Julius II. Della Rovere. Er hat der ehemalige Dürmherr von Sitten, der Peter von Hertenstein, beauftragt, bei der Tagsatzung die Bewilligung einzuholen, für 200 Schweizer Landsknechte zum Schutz des Papstes zu rekrutieren. Der ist fest an die Arbeit gegangen und hat einen Kommandant gefunden in der Person vom Kaspar von Silenen. Am 22. Januar 1506, am Abend gegen 5 Uhr, sind die stolzen Männer in einem geordneten Zug durch die Porta del Popolo über den Campo dei Fiori in den Vatikan eingezogen. Und das gilt als Gründungstag und als Gründungsdatum von der päpstlichen Schweizer Garde.
Was mich da ein bisschen erstaunt ist, dass ihr gesagt habt, es hätte noch andere Schweizer Garde gegeben. Ihr habt da von Ferrara und so geredet. Ist denn das schon vorher gewesen?
Das ist zum Teil vorher gewesen und das ist zum Teil auch nachher gewesen. Die Fürstenhäuser im Mittelalter haben ja eigentlich einen furchtbaren Respekt gehabt vor diesen Schweizer Landsknechten, die zum Teil, das müssen wir ewig sagen, die eigentlich in der Zeit den höchsten schweizerischen Kriegsraum repräsentiert haben. Und der damalige florentinische Staatsschreiber Machiavelli war sogar der Überzeugung, die Schweizer, wenn sie nur wollten, würden ganz Italien erobern und auf der ganzen Welt könnte sie niemand daran hindern. Und das hat selbstverständlich auch der Papst im Vatikan vernommen und hat dann sich eine persönliche Leibwache oder Garde zugelegt.
Dann waren wir also damals gerade so richtig beige gewesen, haben wir dann gezeigt, was der Wim pfeift. Aber jetzt ist natürlich in diesem Zusammenhang zu sagen, ist die Garde immer so gleich gewesen? Ihr habt gesagt vorher, dass 200 Landsknechte damals auf Rom gehen konnten. Wie ist denn das da so weitergegangen? Und die sind da einmarschiert, haben ihre Dienst gemacht?
Ja, das hat natürlich wie überall in der langen Geschichte von den bald 500 Jahren, wo die Garde existiert, ist ja die kleinste Armee und die älteste Armee, die nach wie vor aktiv ist auf der Welt. Da hat es häufig auf und ab gegeben. Und vor allem ein Datum hat natürlich zum Ruhm der päpstlichen Schweizer Garde ganz entscheidend beigetragen. Das ist das Jahr 1527, die Plünderung von Rom oder der Sacco di Roma. Die Horde von deutschen Landsknechten sind über die Stadt hergefallen und die Gardisten haben sich gewehrt. Und zwar sind 147 Gardisten gefallen in dem Abwehrkampf, bis die letzten sogar an der Confessio, das heisst am Altar von St. Peter. Gleichzeitig ist aber 43 Gardisten gelungen, mit dem Papst über den berühmten Fluchtweg, den Passetto, in die damals uneinnehmbare Engelsburg können zu fliehen. Allerdings ist dann im Nachgang zu dem sehr schmählichen Friedensabkommen, das der Papst Clemens VII. Hat müssen schliessen, ist es dann auch zu einer zeitweisen Auflesung von der Garde gekommen. Aber nie lang. Immer wieder hat man sie geholt und hat eigentlich sich an ihre Trivi erinnert, ganz besonders im Jahr 1970.
Hat man dann, wenn man die Schweizer Garde so zeitweise aufgelesen hat, andere Truppen genommen oder andere Garden aufgestellt?
Ja, man hat andere gehabt, und das waren Spanier und das waren deutsche Landsknechte gewesen, aber die waren der Papst ein bisschen weniger triffig als seine Schweizer. Und darum hat man eigentlich immer wieder sich an sie erinnert und sie dann wieder geholt.
In dem Zusammenhang sehe ich immer noch das Feinbild von diesen uniformierten Schweizer Gardisten vor mir. Euer als Oberstleutnant, also im scharlachroten flotten Gewandje mit eisernem Helm und blankem Sabel, oder wie sagt man dem, habe ich eben da gesehen. Frage, ist die Uniform eigentlich aus der Zeit von der Gründung oder ist die später gekommen?
Vielfach kehrt man die Meinung, dass die Uniform von Michelangelo entworfen wurde. Das ist allerdings, wir Gardisten, die das nicht ungern so lassen, aber wenn man der Wahrheit will, genügt uns, dann muss man sagen, es ist nicht eine Uniform von Michelangelo. Aber was man darf sagen, es ist die Reis- oder die Reisläufertracht von der Entstehungszeit von der Garde, und zwar Anfang vom 16. Jahrhundert. Das darf man in jedem Fall sagen. Und gewisse Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel die Hellebarde oder der Brustpanzer und auch die Fahne, die sind selbstverständlich gehen zurück bis in die Gründerzeiten.
Ist die Uniform nicht ein bisschen ungemütlich? Ich meine, da ist doch völlig so alte Stoff dran zum Tragen. Ist das sicher noch mühsam?
Eigentlich nicht. Im Sommer und im Winter hat man nicht die gleiche Uniform. Der Sommerstoff ist ein bisschen leichterer Stoff und der Winterstoff ist ein bisschen dickerer Stoff, dass die Gardisten, wenn dann so die Tramontana von den Abruzzenbrüchen kommt, wenn die so richtig blasen, sind sie froh, wenn die aber etwas targeht. Und im Sommer ist eigentlich durch die vielen Bändel, die dran sind, ist eigentlich immer ein leichter Windfächer und sehr angenehm zum Tragen.
Ihr habt vorher gesagt, Herr Jossen, von im Jahr 1970. Das scheint ein wichtiges Jahr zu sein. Was ist denn da passiert?
Im Jahr 1970 war eigentlich das entscheidende Jahr in diesem Jahrhundert für die Schweizer Garde. Der Papst Paul VI. Hat am 15. September 1970 alle militärischen Korps von seinem Haushalt abgeschafft, ausgenommen die altehrwürdige Schweizer Garde, die man in verdankenswerter Art und Weise eigentlich hat weiter bestehen. Zusätzlich hat es dann noch ein zusätzliches Amt gegeben, das euch hilft, die gewisse polizeiliche Aufgaben im Vatikan zu erfüllen. Das ist die heutige Vigilanza. Das sind Italiener.
Jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass heute andere Aufgaben sind, als so vor ein paar Jahrhunderten. Ich wollte in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Bewaffnung vom heutigen Gardist ansprechen. Ich meine, mit einer Hellebarde könnt ihr heute nicht mehr gerade so viel machen. Das ist mehr so, sehr wahrscheinlich für zu repräsentieren. Die hat man dann entsprechend ausrüsten, nehme ich an.
Ja, das hat man müssen. Und es ist aber schon zu sagen, dass die Hellebarde eigentlich zu der Uniform passt und in erster Linie eine Repräsentationswaffe ist. Die Gardisten gehen allerdings nicht ganz unbewaffnet in ihren Dienst. Sie haben das Tränengas auf sich und auf den Wachposten gibt es natürlich auch gewisse Bewaffnungs- und Ausrüstungsgegenstände. Ihr wisst, dass im Jahr 1981 im Nachgang zu dem Attentat auf den Heiligen Vater man da hat auch müssen umdeichen und da in dem Zusammenhang darf man ja sagen, dass die Gardisten eigentlich in erster Linie sich richtig verhalten haben und auf dem Platz keine Panik haben aufkommen. Das hat mit dazu beigetragen, dass wahrscheinlich dieser Papst heute noch am Leben ist.
Ist eigentlich die Kommunikation so von einem Gardist, der da vorne an der Porta Anna zum Beispiel heisst, eine, dort arbeitet, hat er mit direkter Kontakt zum Beispiel mit dem Büro, mit dem Kommandant, wenn sie müssen und so weiter?
Jawohl, das ist sichergestellt. Alle Wachposten sind mit dem Kommando verbunden und zwar 24 Stunden am Tag. Und es gibt eigentlich vier Eingänge, die die Schweizer Gardisten heute bewachen. Das ist eine Aufgabe, auf die andere kommen wir vielleicht dann noch. Der Wachdienst umfasst also die vier Eingänge zum Vatikan. Das ist einerseits das Cancello Petriano, oder Sant'Uffizio, wie wir Gardisten sagen. Dann ist der Arco delle Campane. Und danach ist die Bronzeporte, Portone di Bronzo. Und da, wo am meisten läuft, das ist, wie ihr gesagt habt, die Porta Sant'Anna.
Ich nehme an, Herr Jossen, dass wir natürlich immer ein paar Walliser Gardisten da unten hatten. Es hat er ja jetzt auch noch unten an. Und ihr seid auch mal unten an. Hat es auch Kommandanten aus dem Wallis?
Jawohl, es hat in der Geschichte von der Garde hat es einen Walliser Kommandant gegeben und das ist der Oberst Louis-Martin de Courten von Siders gewesen. Er war Kommandant von 1878 bis 1901 und ist im 1939 gestorben auf einer Reise und ist in Nancy begraben. Das ist der einzige Walliser Kommandant, aber es hat eine ganze Reihe Vizekommandanten gegeben, die aus dem Wallis waren und zum Teil haben die sehr, sehr lange Dienstzeiten im Vatikan verbrungen. Ich wollte euch nur zwei, drei sagen. Das war der Oberstleutnant im Oberdorf Johann. Der hat bis 1904 gedient. Dann sicher bekannt ist der Oberstleutnant Ruppe Uli. Der war 33 Jahre in der Garde. Und der Oberst von Balthasar Dieter ist 15 Jahre in der Garde und mein verehrter Vorgänger, der Oberstleutnant Volko Gregor, war 38 Jahre in der Garde.
Und ihr, wenn jetzt ihr noch unten wäret, wäret ihr sehr wahrscheinlich auch einer von denen. Nimm mich an. Herr Josse, ihr habt mir Musik mitgebracht. Und zwar hat er mir vorher gesagt, das ist Musik zum Aufmarsch. Wie muss man sich denn den Aufmarsch eigentlich vorstellen?
Jedes Jahr am 6. Mai findet die Vereidigung der jungen Rekruten statt. Und das ist wie die Schrift. Punkt 17.00 am Abend kommt der Aufmarsch in den Damasushof, in den grössten Innenhof vom päpstlichen Palast. Und ihr kehrt jetzt die Kommando von dem Aufmarsch unter meinem Vorgänger, dem Oberstleutnant Gregor Volke von Grängelsch.
Spitze, Putzdreck!
Toni Josse, wir haben vorher davon geredet, dass da eben doch ein ganzer Haufen Kommandanten gewesen sind. Auch Walliser hat es einen drunter gehabt. Wer ist jetzt heute da an der Spitze? Ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich eine weltliche oder eine militärische, wenn man sollte sagen, und eine geistliche Spitze.
Das ist richtig. Der Vatikan ist ein Priesterstaat. Und er hat einfach zu seinem Schutz ein militärisches Korps, und das ist die Schweizer Garde. An ihrer Spitze steht der Oberst Roland Bux, das ist ein Freiburger, und er ist seit 1976 in der Garde. Ihm zur Seite steht der Gardekaplan, auch mit einem militärischen Ehrengrad versehen, er ist nämlich auch Oberstleutnant. Der langjährige, treue Gardekaplan, der die Garde sehr viel zu verdanken hat, der kennt man hier im Wallis bestens, das ist der Monsignor Gerichting Paul, der heute Domherr ist von Sitten.
Gibt es denn noch andere Grade neben diesen Herren, die dir jetzt gesagt hat, die wirklich das Kader sind?
Jawohl, der kommt der Vizekommandant, der ist Oberstleutnant. Nachher kommt der Major, der Hauptmann. Und das sind eigentlich die Offiziersgrade. Und dann kommt der Feldwebel und der ist gleichzeitig der Bannerherr der Garde. Er und der Oberst haben einen weissen Federbusch, um die Wichtigkeit von diesen beiden Funktionen aufzuzeigen, und alle anderen haben einen roten Federbusch. Zusätzlich kehren zum Kader vier Wachtmeister, die haben ebenfalls den Ehrengrad von einem Leutnant. Und dann kommen die 10 Korporal, 10 Vizekorporal und 70 Hellebardier, die aufgeteilt sind in 3 Geschwader.
Weiss man ungefähr, wie viel das jetzt so da total Dienst macht und im Augenblick?
Im Augenblick sind Irrtum vorbehalten, 10 zu wenig. Es sind nur 90, wenn ich mir bestätigen kann. Es fehlen also 10. Und wenn 10 Gardisten fehlen, so gibt das einfach eine zusätzliche Belastung für die anderen, die im Dienst sind.
Das Wort Dienst habt ihr da gesagt. Wie seht ihr jetzt so das Pflichtenheft oder mit anderen Worten der Dienst? Was um einen Gardist. Ich meine, jetzt so, der Oberst hat natürlich permanenten Dienst und die andere, die da befehlen und euch, aber für so einen einfachen Soldat, wie sieht der Dienst aus?
Also die 3 Offiziere, der Vizekommandant, der Major und der Hauptmann, sind gleichzeitig verantwortlich für die Wache 24 Stunden rund um die Tür also. Der Oberst ist die oberste Instanz und die 3 Geschwaderoffiziere sind immer 24 Stunden, das heisst jeden dritten Tag, im Vatikan engagierte. Der eigentliche Auftrag der Garde ist zweigeteilt. Es ist ein Wachdienst als erstes, der ist permanent rund um die Tür, und dann gibt es den sogenannten Ehren- und Ordnungsdienst. Der Ordnungsdienst, ihr kennt alle die Bilder von der grossen Audienzen auf dem Petersplatz oder in der Nervihalle, dann die grossen kirchlichen Feste in St. Peter oder auf dem Platz. Und dazu kommen natürlich noch die verschiedensten Empfänge, was diplomatische, hochgestellte Persönlichkeiten, Staatsoberhäupter im Vatikan ihre Aufwartung machen. Für all das ist die Garde zuständig. Das Wichtigste jedoch ist, und das müssen wir immer wieder betonen, der persönliche Schutz vom Heiligen Vater.
Der Dienst ist also recht verschieden. Da hat es alles, was da geht. Die ihr jetzt von dem Chor, was ihr da zur Verfügung habt, gewisse Leute spezialisieren, sagen wir, für Wachaufgaben, andere für mehr Kontrolle oder irgendwie administrative Sachen?
Selbstverständlich ist die Hundertschaft der Schweizer da unten auch normal administrativ zu versorgen. Und da gibt es einen Kanzlist, der ist für das Büro zuständig. Daneben gibt es der, der geht mit dem Kantineoffizier gegen den Einkauf besorgen, für das die Leute recht zu essen haben. Daneben gibt es aber die Rekruten und dann gibt es die eigentlichen Hellebardier, die dann an den Eingang zum Vatikan und im päpstlichen Palast Dienst machen.
Rekruten, hat es da unten an euch eine gewisse Rekrutenschule? Ich meine, ist es nicht eine Bedingung, dass einer schon Militär in der Schweiz gemacht hat, für da einzutreten?
Wir werden vielleicht nachher noch kurz auf die Bedingungen zu reden kommen, aber es ist sicher so, dass die Gardisten, wenn sie einen Brief kommen, oder die Rekruten, wenn sie einen Brief kommen, zuerst müssen eingeführt werden. Also es geht darum, wie man sich verhalten im Vatikan. Das ist das Grüßen und dann das Verband exerzieren oder das Einzel exerzieren mit der Hellebarde, dass man den Gewehrgriff kann. Dann aber auch werden sie ausgebildet in Selbstverteidigung. Man macht so eine Kombination zwischen Karate und Judo. Dann lernen sie den Umgang mit der Schusswaffe und mit dem Tränengas. Selbstverständlich, und das ist fast noch wichtiger, sind die theoretischen Voraussetzungen, die man in der kurzen Zeit und dann immer wieder als Repetitorien versucht zu vermitteln. Das wäre vor allem die Personen- und Ortskenntnis im Vatikan. Und gleichzeitig fährt sofort, wenn die Rekruten kommen, der italienische Unterricht an. Und nur wer das italienische Examen bestanden hat, kommt eigentlich an die Grenze vom Vatikan auf diese vier Besten, die ich vorher gesagt habe, zum Einsatz.
Hättet ihr da unten ein Exerzierfeld? Ich meine, wenn ihr da mit Tränengas müsst, wo könnt ihr nicht da unter den Fenstern von dem Papst um einen anderen arbeiten?
Ja, das ist eine glatte Sache. Man würde es eigentlich fast nicht vermuten, aber im tiefen Keller in diesen jahrhundertealten Gemäuer gibt es einen Schiesskeller. Da wird eifrig geübt. Und nachher gibt es natürlich noch die alten Burgverlies, wo man die Gardisten, die sich nicht recht benommen haben, hinter mal eingesperrt. Und da trainiert man den Einsatz mit dem Tränengas. Und selbstverständlich, und das ist etwas ganz Interessantes, in Rom habe ich das erste Mal, ich tue gerne schiessen, das erste Mal das Feld schiessen und das obligatorische Programm mit ins Meer geschossen. Wir haben keinen Kugelfang gebraucht, wir haben einfach uns ins Meer geschossen und die Karabiniere sind liebenswürdigerweise verantwortlich gewesen, dass da kein Surfer plötzlich um die Säge umkommt.
Der kommt eigentlich nach einer ziemlichen Ausbildung doch einmal der Tag, wo der so ein junger Gardist kann eintreten. Das ist, glaube ich, die Vereidigung. Wie läuft denn so ein Tag ab? Ihr habt schon kurz vom Aufmarsch geredet.
Der Vereidigungstag ist wahrscheinlich eines der Highlights, für ein modernes Wort zu brauchen, vom Gardist. Wenn nicht das entscheidende Highlight. Am Morgen um 5:30 gibt es die schweizerische Ordnanztagwacht geblasen im Gardequartier. Und das muss man sich so vorstellen, dass der Tag der Heilige Vater wahrscheinlich durch die Schweizer geweckt wird. Weil unmittelbar unter seinem Zimmer, unter seinem Schlafgemach, sind die drei Kasernen vom Schweizer Quartier. Dann im 7:30 ist entweder in der Aula della Benedizione oder in der Sixtinischen Kapelle der Gottesdienst für die Rekruten und ihre Angehörigen. Wenn es das Arbeitspensum vom Heiligen Vater erlebt, tut er der Messe selber vorstehen. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für ein ungeheurer Eindruck ist für die jungen Gardisten, wenn sie unmittelbar vor dem Bild von Michelangelo, vom jüngsten Gericht, mit dem Heiligen Vater am Altar und ihren Eltern zur Seite dürfen zur Messe gehen. Anschließend an die sehr eindrückliche liturgische Feier gibt es die Kranzniederlegung vor dem Ehrendenkmal im Ehrenhof von der Garde. Und je nachdem, wenn morgen der Heilige Vater nicht Zeit hat, so dann tut er die Nivere Krüte und ihre Eltern zu einer Privataudienz noch im Vormittag empfangen. Und den Nachmittag, wie er gekehrt hat, Punkt 5:00, gibt es den Fanfarenklang und der Einmarsch in St. Damasushof und die Eidesleistung mit anschließend kurzem Konzert, anschließend zurück ins Quartier und dann ist meistens ein sehr hoher Offizier, da müsste einer schon mindestens einen Stern auf der Achsel haben, wird dann da unten die Grüßbotschaft von der Heimat überbringen und das Ganze endet friedlich und wunderschön im Aperitif. Und am Morgen die Mais ist Zimmer verlesen für die Rekruten und am 2 für die Korporal.
Dann habt ihr da mal einen flotten Tag untereinander und das muss sehr eindrücklich sein. Ich habe das jetzt noch nie können mitmachen. Was ich natürlich gesehen habe, ist das Aufmarschieren von der Garde Information und das ist euer Spielendienst. Also, ihr habt mir da noch weitere Musik, Herr Jossen, mitgebracht. Und das könnten wir jetzt als nächstes einmal hören. Tut man das eigentlich spielen manchmal? Oder wie sieht das aus, was jetzt ihr mir vorschlägt?
Ich habe vorhin gerade kurz gesagt, nachdem dass die Eidesleistung über die Bühne gegangen ist, spielt eigentlich das Gardespiel in der Regel ein paar schmissige Sticker und vor allem immer wieder die schweizerische Nationalhymne und die vatikanische Nationalhymne, die Marcia Pontificia. Diesmal kehren das Spiel unter der Leitung vom ehemaligen Spielführer, vom Korporal Pius Werner aus Naters.
Toni Jossen dort irgendwie das Kommando von der Schweizer Garde ganz bestimmte Bedingungen stellen für einen jungen Mann, der jetzt hier mit ihm treten will?
Jawohl, das ist so. Er muss Schweizer Bürger sein, sollte eine gute Gesundheit haben, er sollte es also nicht im Rick haben, muss mindestens 1,74 Meter gross sein, römisch-katholisch, ledig, er sollte eine abgeschlossene Lehre haben oder eine Mittelschule und er sollte die Rekrutenschule bestanden haben und einen Ivan Frien Leumund.
Dort würde er in jedem Fall für die ganze Arbeit, die jetzt davor war, für die Ausbildung, die er hatte und so, dann profitiert er natürlich etwas, aber er verdient auch etwas. Weiss man schon, was er so einen heute verdient, wenn er Hellebardier jetzt ist, die unterste Stufe?
Das weiss man selbstverständlich. Und das Einkommen ist abgestuft nach dem Grad, den ein Gardist hat, also die Hellebardier. Er fängt an mit einem Fixo, ich komme im Monat von Grössenordnung 2700 Franken. Wenn du länger als 2 Jahre bleibst, so dann bekommst du Treueprämie und die gehen den Beruf so bis maximal, wenn jemand 15 Jahre da ist, bis auf 10'000 Franken. Selbstverständlich gibt es ein variables Einkommen und in dem variablen Einkommen, da ist dann eigentlich die Zuwacht. Also wenn er zusätzlich Wachdienst machen muss oder wenn er Aerodienste leisten muss, wird zusätzlich entschädigt. Natürlich muss man sagen, dass ein Gardist über eine ganze Reihe Vergünstigungen verfügt. Er hat gratis Unterkunft, Licht, Strom, Heizung, Wasser, Bettwäsche, ist alles kostenlos. Dann Verpflegung, das ist für ungefähr 400 Franken. Im Monat ist die Verpflegung also ausreichend und die jungen Männer haben also meistens noch recht einen schönen Appetit. Aber unsere lieben Baldecker-Schwestern, die haben es uns bis jetzt immer wieder fertiggebracht, mit einem grossen Aufwand eigentlich die Gardisten zufriedenzustellen. Selbstverständlich die Uniformen und die Arbeitskleider sind gratis und er ist während der Zeit, wenn er im Vatikan ist, ist der Gardist Vatikanbürger und zahlt keine Steuern.
Ich nehme natürlich an, dass der Gardist auch ein paar Ferien hat oder Tag 2 frei in der Woche, nehme ich an.
Das ist immer ein bisschen abhängig vom Arbeitsprogramm vom Heiligen Vater. Wie ich vorher gesagt habe, ist der Wachdienst eigentlich aufgeteilt in 3 Teile. Am ersten Tag hat ein Geschwader, das sind ungefähr 35 Gardisten, Zuwacht. Zuwacht, das heisst, sie müssen dem anderen eigentlich Wachgeschwader helfen. Und haben dann dafür Nacht keinen Dienst. Und Nacht ist im Vatikan, das heisst in der Garde, relativ kurz, nämlich von Mitternacht bis am Morgen um 4 Uhr. Das Zuwachgeschwader kann dann schlafen. Das Wachgeschwader hat rund um die Tür Dienst. So seht ihr, 2 Tage ist der Gardist fast Engagierte. Nicht immer alle, aber fast alle. Und dann kommt natürlich der freie Tag, der 3. Tag ist der freie Tag. Und wenn nicht gerade viel los ist, ist das natürlich wunderbar für die Gardisten, dann können sie ihre Freizeit pflegen.
Ist eigentlich die Garde auch mit einer Pensionskasse verbunden? Aber kommen die Gardisten, wenn sie mal zurücktreten und eine Pension?
Jawohl. Der Heilige Stuhl hält eigentlich seine Gardisten ganz gut. Er zahlt, wenn sie zurückkommen, nach 15 Jahren 1/3 von der Pension, nach 20 Jahren 2/3 von der Pension und nach 25 Jahren hat er volle Pension.
Ich meine, ihr seid ja auch in Rom, allerdings relativ kurz. Eine grosse Pension werdet ihr aber nicht haben, aber habt ihr sonst so vielleicht das eine oder andere von Rom noch mitbringen?
Wenn ich jetzt so müsste sagen, in materieller Hinsicht hat Rom eigentlich mir keine Pension gezahlt, aber in immaterieller Hinsicht habe ich unwahrscheinlich viel profitieren und ihr wisst, meine Familie ist ebenfalls mit mir in Rom gewesen. Wenn ich mit meiner Frau, meinen Kindern ein paar Hände mal drüber hängerte, wisst ihr noch, dazu mal unten in Rom, dann bekommen wir alle ein bisschen glasige Augen. Ganz besonders muss ich aber hervorheben, dass in der Zeit, als ich mit meiner Familie zu Rom war, dass ich gelernt habe, die Universalkirche kennen. Ich habe ein bisschen hinter die Kulissen gesehen und das ist für mich eine liebende Erinnerung, die ich nie mehr in meinem Leben missen wollte. Und ganz zum Schluss muss ich sagen, der Heilige Vater ist in Bezug auf die Titelverteilung ist er sehr generös mit den Gardisten. Die Gardisten bekommen, wie ihr alle kennt, nach einer gewissen Zeit die Benemerente oder nachher das päpstliche Verdienstkreuz und Unteroffiziere werden sogar zu Ritter befördert, Kavaliere werden, die Offiziere werden in der Regel Kommendatore und der Oberst und der Stellvertreter, was ich der kann sein, die sind zusätzlich noch Kammerherren seiner Heiligkeit ein Leben lang. Das heisst Gentiluomo di sua Santità.
Wunderbar. Ich habe immer schon gesehen, dass ihr, Herr Josse, Gentleman seid. Aber wenn es noch offiziell ist, umso besser. Jetzt so, gibt es auch ein soziales Leben in der Garde?
Also ganz entscheidend für das Gardistenleben ist natürlich am Anfang, dass er lernt, mit seinem italienischen Kulturkreis umzugehen und er tut Italienisch lernen. Selbstverständlich ist er nicht darauf fixiert, nur Italienisch zu lernen. Es gibt eine ganze Reihe Gardisten, die Englisch, Französisch und andere Sprachen lernen. Einer hat sogar Matura gemacht in der Schweizer Schule. Und selbstverständlich gibt es vielfältigste Engagement, was sich innerhalb der Garde abspielen. Also das Schießen habe ich schon mal gesagt. Dann gibt es einen Tischtennisclub und eine Haufe Sportzentren in der Stadt, die sehr fleissig benutzt werden, weil die Gardisten wollen fit sein. Sie nehmen teil an zum Beispiel an einer Militärwallfahrt nach Lourdes in einer Uniform und fallen da immer sehr positiv auf. Oder sie gehen an einen militärischen Viertagemarsch nach Nijmegen. Dann hat die Garde ein eigenes Fußballteam, der FC Guardia. Sie haben eine eigene Gardemusik. In der Regel sind das 25 bis 30 Mann. Also die ein Instrument können spielen, haben immer einen gewissen Vorteil, aufgenutzt werden in die Garde. Dann gibt es eine Tambourgruppe. Und selbstverständlich macht man sehr viele Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung. Rom ist eine unwahrscheinlich faszinierende Stadt. Man hat 5000 Jahre lückenlose Kulturgeschichte und man kommt eigentlich nie fertig mit der Stadt. Aber selbstverständlich gibt es auch als Soldaten andere interessante Sachen anzuschauen. Zum Beispiel ist schon fast Tradition, dass die Schweizer Gardisten mit den amerikanischen Marines in Neapel ein sehr enges Verhältnis pflegen. Und dann ist der Besuch vom amerikanischen Flugzeugträger meistens etwas sehr, sehr Eindrückliches. Selbstverständlich pflegt man auch Kontakte mit den Carabinieri. Und die Elite-Truppen der Carabinieri sind die Corazzieri. Das ist also die Leibwache vom italienischen Staatspräsident. Auch da herrschen ganz angenehme Verbindungen. Und dann, nicht zu vergessen, es kommen viele Leute und Besucher aus der Schweiz. Und zwar mehr oder weniger interessante Leute. Am interessantesten sind immer die Angehörigen. Aber da gibt es natürlich auch viel Prominenz, Bundesräte und Botschafter, sogar die Fußballnationalmannschaft im Schimpfquartier gewesen. Und.
Wenn ihr unten einen Dienst macht, habt ihr jedenfalls auch berühmte Persönlichkeiten vielleicht gesehen? Was habt ihr so das beste Erlebnis mit diesen Besuchern oder auch das schlechteste vielleicht?
Also was ich muss sagen, es gibt da wie überall Menschen im Vatikan, genauso. Für mich ist nach wie vor dieser Polo-Papst ist für mich die faszinierendste Persönlichkeit gewesen. Und es ist jedes Mal für mich ein grosses Erlebnis gewesen, wenn ich in seiner Nähe zu seinem Schutz habe Dienst getan. Das muss ich wirklich sagen. Ich hatte Freude, dass ich ihn nachher begleiten konnte, damals zum Besuch ins Fürstentum Liechtenstein. Und es bleibt mir in ewiger Erinnerung, wenn der alte Fürst Franz Josef und der Heilige Vater einen Brief in der Kapelle Maria Dux miteinander gebetet haben. Und schlechte Erinnerungen, über die redet man nicht, die vergisst man.
Aber dass ihr da Erinnerungen habt, das sieht man schon immer dann, wenn man liest, was ihr Ex-Gardisten, wenn ihr so wollt, zusammenkommt. Letztens hat man gerade gehört, dass ihr in Dörbel gewesen seid. Was ist denn das so, eine Ex-Gardisten-Vereinigung?
Es gibt eigentlich eine schweizerische Ex-Gardisten-Vereinigung, die hat das letzte Jahr ihre 75-Jahr-Jubiläum gefeiert. Das sind ca. 500 Mitglieder und die haben sogar ein eigenes Ex-Gardisten-Spiel auf die Beine gestellt. Die treffen sich alle 2 Jahre irgendwo in der Schweiz. Dazu gibt es 13 Sektionen. Unter anderem ist die Walliser Sektion unter der Leitung von Präsident Walker Roland von Aders eine der grössten. Wir haben ungefähr 100 Mitglieder. Wir machen vielfältige Ehrendienste das ganze Jahr über. Ich denke jetzt mit den nächsten Terbel fahren. Da war der Kardinal Schwere und der Erzbischof Karlen und ich war Bischof Brunner gewesen, und vier Gardisten. Und die Gardisten haben das am Spass gesagt, wenigstens da sind wir noch mehr hat. Natürlich ein Haufen Kapellenfeste, kirchliche Hochfeste und selbstverständlich ein Herrgottstag und das Naters zum Meretztag sind immer ein Highlight von uns Ex-Gardisten.
Also wenn man mal Gardist ist, das bringt man nicht mehr weg, wenn man es mal hat. He?
Das muss man sagen, weil der Eid unten am 6. Mai, der verbindet ein Leben lang. Und die Treffe zur Kirche und zum Papst, die wird man Eis-Gardisten nicht nehmen, auch wenn gewisse elektronische Medien hier und da mal ganz ein anderes Lied pfeifend.
Toni Jossen, wir kommen jetzt so zum Ende von dem Gespräch. Wie immer frage ich ein Schlusswort.
Ja. Acriter et fideliter, tapfer und treu, ist das Motto von der Garde. In der heutigen Zeit ist für viele junge Leute Zeug nach Gütern und Werten, die nicht für die Hände und den Geldsack in erster Linie sind, sondern in erster Linie für die Seele und für das Herz, etwas Notwendiges darstellend. Die Garde und zwei Jahre im Dienst von Papst und Kirche zu stehen, das lohnt sich ein Leben lang.
Herzlichen Dank, Toni Jossen, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid und uns gesagt habt, was unten in Rom in der Schweizer Garde so geht. Ich hoffe, dass ein Haufen junge Oberwalliser gehört haben, was da für Möglichkeiten sind und dass sie sich auch melden können. Sicher können sie sich bei Evin Naters, ihr seid im Telefonbuch drin, melden. Wir haben auch noch ganz berühmte oder vielleicht mehrere berühmte Leute, die schliesslich einmal als Gardisten angefangen haben. Wisst ihr da noch schnell jemanden?
Jawohl, und da kommt man sofort natürlich ist ein Erzbischof, der Monsignor Emil Czerik von UNRMSC. Der war euch als Student mal 3 Monate unten als Gardist im Einsatz. Er ist heute Nuntius in Burundi und hat, weiss Gott, in der Garde gelehrt, Lehre zu verzichten. Und das kommt mir heute sicher noch zu gut in Afrika.
Das ist eine heikle Mission, wer macht, verantwortungsvoll. Und das hat er vielleicht euch am Anfang schon zu Rom gelehrt. Herzlichen Dank nochmal, Toni Jossen, und Eva, alles Gute. Und der ganze Ex-Gardisto-Vereinigung im Oberwallis. Bei nächster Gelegenheit wieder.
Merci vielmals.
Und ihr habt mir gesagt, dass man da unten verschiedene Clubs hat, dass man da wegen meinen Fußballspiel schießt und alles Mögliche hat. Die drei Ländler machen, was eine typisch schweizerische Sache ist.
Ja, selbstverständlich. Ihr habt jetzt schon mehrmals gehört, das Gardespiel. Und unter anderem eine Formation sind die Gwardiknechte unter der Leitung von Pius Werner von Aders.